Vor 2 Jahren zogen sich die westlichen Truppen, aber auch die meisten zivilen Institutionen aus Afghanistan zurück. In Erinnerung geblieben sind vor allem die Bilder vom Flughafen Kabul, wo verzweifelte Menschen versuchten, mit den letzten US-Flugzeugen das Land zu verlassen. Für den Westen war die erneute Machtübernahme durch die Taliban eine Niederlage auf der ganzen Linie, aber auch für Afghaninnen und Afghanen, die mit westlichen Behörden, darunter Deutschen, zusammengearbeitet hatten. Die Bundesregierung gab das Versprechen, besonders gefährdete Ortskräfte unbürokratisch nach Deutschland zu holen. Das ist jetzt 2 Jahre her. Am Telefon ist Markus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte. Guten Tag, Herr Grotian.
Schönen guten Tag.
Wie fällt Ihre Bilanz aus, 2 Jahre nach dem Rückzug?
Nun gemischt. Wir haben im Dezember 2021 gesehen, dass über 20.000 Aufnahmen zu sagen, die längst überfällig gewesen sind, endlich erstellt wurden und an die Menschen verschickt wurden. Aber damit fing das nächste Problem natürlich an, dass die Menschen dann in einem Land schon sitzen, dass sie nicht mehr einfach frei verlassen können und es dann wirtschaftlich auch für die Menschen schwierig ist, überhaupt in Sicherheit zu kommen. Mittlerweile hat ein Großteil, Gott sei Dank, der damals erteilten Aufnahme zu sagen, diese Menschen konnten das Land verlassen, aber es sind immer noch Ortskräfte in Taliban-Hand, weil sie sich den Weg in die Freiheit nicht leisten können. Das finden wir natürlich dramatisch. Aber auf der anderen Seite sind auch weiterhin viele Ortskräfte, die echte Arbeitsverträge hatten, aufgrund des Ortskräfteverfahrens, das leider immer noch nicht reformiert wurde, immer noch nicht antragsberechtigt und ausgeschlossen. Das finden wir verwerflich.
Haben Sie Zahlen, um wie viele Menschen es sich da annähernd handelt?
Also wir sind jetzt in einer mit einer niedrigstelligen, dreistelligen Anzahl an Menschen noch in Kontakt, die sich noch in Afghanistan befinden und die auf eine Unterstützung warten und hoffen müssen. Das ist derzeit unser Kenntnisstand.
Unter welchen Umständen leben diese Menschen? Zu wie vielen haben Sie da Kontakt?
Ja, wie gesagt, etwas über 100. Ja, die Menschen leben in Verstecken, weil sie sich halt den Weg in die Freiheit nicht leisten können. Das versuchen wir durch Spenden zu ermöglichen. Aber die Menschen sind halt in Verstecken und können am Leben nicht mehr teilnehmen. Sie müssen Angst haben, dass sie verfolgt werden. Und das ist halt deren Lebensrealität seit 2 Jahren.
Welche Kriterien müssen denn die Menschen konkret erfüllen, die heute noch eine Chance haben, nach Deutschland ausgeflogen zu werden oder die Unterstützung bekommen, dann wirklich am Ende nach Deutschland zu gelangen?
Ich denke, im Wesentlichen die Menschen, die jetzt eine Aufnahmezusage bereits haben, haben da noch eine Chance. Alle anderen, das wird dann schwierig. Die Verfahren, das Ortskräfteverfahren schließt Menschen, die sich später als 2 Jahre nach dem Beendigen der Beschäftigung an den Arbeitgeber melden, aus. Genauso werden Ortskräfte mit Verträgen vor 2013 ausgeschlossen und Subunternehmer generell. Die Kernfamilie bezieht sich nur auf die minderjährigen Kinder und den Ehepartner. Das finden wir alles ist zu eng gedacht. Da ist Bürokratie in anderen Ländern deutlich großzügiger im europäischen Kontext, als Beispiel Europol. Der Europäische Rat hat eine Kernfamilie deutlich erweitert und hat dort die Eltern und die Großeltern und auch die volljährigen Kinder mit zu der Familie zählen lassen. Das könnten wir auch machen, aber wir tun es leider nicht.
Muss man eine konkrete Bedrohungssituation nachweisen?
Wie die Arbeitgeber das derzeit oder heutzutage dann bewerten, ist höchst unterschiedlich. Das wird immer als Vorteil gewertet, dass jedes Ministerium das selbst einstufen kann. Aber das führt halt leider auch dazu, dass es im Bereich der Entwicklungshilfe da deutlich weniger Zusagen aus unserer Wahrnehmung gibt. Da gibt es immer noch ein Polizeiprojekt, was sehr viele Ablehnungen erhalten hat, wo die Ortskräfte keine Chance dadurch bekommen haben. Das finden wir schade. Wir glauben deshalb auch, dass es ein Ortskräftekonzept bräuchte, von der Regierung abgestimmt, dass man auch Verfahren implementiert, die in allen Ministerien gleich behandelt werden. Es kann halt nicht sein, dass im Bundesministerium der Verteidigung eine Ortskraft, eine 18-jährige Tochter als aufnahmeberechtigt mitgemeldet wird und im Innenministerium dann abgelehnt wird, weil es ein anderes Ministerium anders sieht.
Nun gab es ja einen Stopp des Programms, weil es auch Fälle von Betrug gab. Also dass zum Beispiel Papiere gefälscht wurden, die Bedrohungssituationen darstellten. Inwiefern belastet das die Geschichte zusätzlich?
Das ist natürlich eine Katastrophe, denn in diesem Fall handelt es sich auch nicht um Betrugsfälle von Ortskräften. Ortskräfte sind Menschen, die lange mit uns zusammengearbeitet haben und die wir in der Regel sehr gut kennen und deren Identitäten auch klar feststellen. Aber leider ist bei den Aufnahmen von in einem Übergangsverfahren, wo sehr großzügig die Aufnahmen zu sagen erstellt wurden, gab es dann offenbar den Versuch, da zu betrügen. Das darf natürlich nicht sein. Das ist auch richtig, dass dagegen vorgegangen wird. Allerdings ist es schade, dass die eigenen Ortskräfte dann darunter leiden müssen, denn deren Identität steht ja fest. Die haben ja für uns gearbeitet. Und insofern finde ich es schade, dass sie den ebenfalls einen Aufnahmestopp hatten für einige Monate. Jetzt geht es aber Gott sei Dank weiter. Und wir hoffen, dass die nächsten Menschen in Kürze in Sicherheit kommen.
Danke herzlich für das Gespräch, Herr Grotjan.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.